Wir haben ja heute das Thema ständiges Kritisieren und das passt eigentlich perfekt zu meinem Tagesstart, den ich heute hatte. Ich war heute mit unserem Sohn einkaufen. Wir waren ziemlich unter Zeitdruck, sind also ziemlich schnell durch die Gänge gerast. Und da ist mir ein Mann und eine Frau aufgefallen. Wie alt waren die? Ich würde sagen so Mitte 50. Die haben wir immer mal wieder im Laden getroffen. Und am Anfang in der Obst- und Gemüseabteilung ist mir aufgefallen, dass sie ihn stark kritisiert hat. Also er hat Fragen gestellt, so ein bisschen hilflos auch, und sie hat ihn ziemlich stark kritisiert, indem sie immer ihn mit seinem Vornamen angesprochen hat. Das kennt wahrscheinlich jeder, so dieses Thorsten. Glaubst du wirklich, dass wir das und das jetzt brauchen? Und ist gar nicht auf seine Frage eingegangen. Und er stand da so ein bisschen neben und merkte ihm, weil sie auch sehr laut gesprochen hat, dass ihn das sehr gestört hat. Und die sind uns noch mehrfach im Laden begegnet. Und sie hat immer die gleiche Art und Weise, also immer wieder seinen Namen gesagt und eine Frage dann daraus gestellt, aus seiner Frage. Und da habe ich gedacht, das ist auch ein Muster, den anderen zu kritisieren, in der Öffentlichkeit so laut zu sprechen, was ich zum Beispiel total unangenehm finden würde. Also er tat mir nachher so ein bisschen leid, weil es war wirklich sehr laut, sie hat sehr laut gesprochen. Es war richtig so eine Bloßstellung. Obwohl ja kein aktiver Zuhörer da war, weil ja immer Leute an denen vorbeigegangen sind. Ich empfand das als sehr unangenehm.
Ja, so eine wertschätzende Art und Weise, dem anderen zu sagen, das, was du da gerade vorhast, ist Blödsinn.
Ja.
Ja, also es klingt wie so ein bisschen passiv-aggressiv sozusagen, ne?
Ja.
Also durch so eine Frage in der Tonalität immer wieder klar zu machen, das, was du jetzt gerade hier vorschlägst oder denkst, das ist Blödsinn, das brauchen wir nicht oder das ist unnötig. Ja, aber ich würde jetzt interpretieren, das ist so, ob es der Wahrheit entspricht, weiß man natürlich nicht.
Ich wollte sie nicht fragen.
Ich würde schätzen, dass er nicht so häufig mit einkaufen geht und das immer ihre Aufgabe ist und sie das vielleicht gar nicht so stimmig findet und da vielleicht Ausgleich von Geben und Nehmen für sie nicht so passend ist. Und jetzt kommt er mit und stellt solche Fragen und stört sie in ihrem Gefühl, in ihrem Ablauf. Oder vielleicht auch das Gefühl, du interessierst dich doch sonst nicht dafür, was ich einkaufe. Warum denn jetzt?
Ja, ja.
Und das kann da drin stecken, kann auch anders sein.
Also versteckte Kritik eigentlich. So ein bisschen am Ausgleich von Geben und Nehmen, was denn in dieser Rückfrage mitschwingt.
Ja, und vielleicht auch Anerkennung, Wertschätzung, weil er jetzt dann auf einmal Fragen stellt oder sagt, Mensch, warum nimmst denn du den teuren Fleischsalat von oben? Unten gibt's doch noch welchen, der günstiger ist. Ne? Und auf einmal fühlt sie sich sozusagen nicht wertgeschätzt dafür, dass sie ja den Einkauf überwiegend vielleicht macht oder immer.
Ja, ich fand das ganz spannend, weil als ich sie zum dritten Mal dann wieder getroffen habe im Laden, habe ich schon gedacht, Wahnsinn, dass man sich schon wieder trifft. Ne? Hatte er gerade was, da waren so Salatsoßen und dann hatte er was gefragt. Und dann sagte sie zu ihm, ja, glaubst du wirklich, ich würde jetzt hier die Mayonnaise kaufen? Und dann war unser Sohn daneben, weil wir auch was gesucht haben. Und dann guckte er mich an und sagte dann, gang weiter, ich hatte das Gefühl, als wenn sie mit einem Kind so ein bisschen spricht.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. So reden meistens genervte Eltern mit ihren Kindern. Ne?
Das passt genau zu dem Thema, was wir dann heute haben. Ständiges Kritisieren in der Beziehung. Wie kann man da rauskommen? Was kann man verändern? Und wir schauen mal, was so die Ursachen auch sein können. Denn hier scheint es ja eher so zu sein, dass irgendwas anderes vorliegt. Und das ist ja ganz häufig so, dass man zwar für irgendetwas kritisiert wird, aber eigentlich liegt schon eine tiefergehende Verletzung ein Thema vor. Ja, willkommen in unserem Podcast. Ihr seid bei den Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in.
The future's here, it's right before you. Ihr kennt das ja vielleicht auch, dass man häufig das Gefühl hat, der Partner oder die Partnerin wird einen ständig kritisieren oder ihr seid vielleicht der Part, der genervt ist und das Gefühl hat, man muss ständig kritisieren. Also, dass man ständig das Gefühl hat, oh, das läuft nicht rund, ich muss wieder was sagen. Aber was bei beiden Varianten so gleich ist, ist ja das Gefühl von Unzufriedenheit, von genervt sein, von gestresst sein, von ja großer Kritik an den anderen. Und darüber wollen wir jetzt heute nochmal im Detail sprechen, was so die Probleme sind, was die Folgen daraus sind und vor allen Dingen, was kann man anders machen, damit man nicht in diese Kritikspirale immer wieder reingerät.
Und das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, das geht ja auch regelmäßig in beide Richtungen.
Genau, wenn einer
mal
anfängt.
Mal der Kritisierende ist und mal der Kritisierte und das dann hin und her geht oder das zum Schlagabtausch wird, ne, und dann heißt es, naja, hättest du letzte Woche den Müll rausgebracht, hätte ich auch heute den Geschirrspüler ausgeräumt, aber du machst deine Aufgaben ja nicht, dann mache ich meine auch nicht mehr. Ne, dass da so ein Schlagabtausch entsteht oder eben auch das Gefühl, man darf quasi gar nicht mehr kritisiert werden, also man könnte ja auch Feedback geben oder Feedback bekommen, draus machen. Ne? Also man darf gar nicht mehr kritisiert werden, weil du machst es ja selber nicht richtig.
Ja.
Ne? Also wenn du es nicht ordentlich machst, dann hast du auch nicht das Recht, mich zu kritisieren. Und schon dreht man sich im Kreis, um dieses Recht zu kritisieren und gar nicht mehr um die Sache an sich. Und selbst die Sache an sich ist meistens schon nicht das eigentliche Problem, sondern nur ein Symptom für eine Ursache, die eigentlich auf einer anderen Ebene liegt.
Zum Beispiel halt unausgesprochene Bedürfnisse. Also, dass man ein Bedürfnis hat, was man nicht ausspricht oder was nicht erfüllt wird und man anfängt, aus Unzufriedenheit, aus Mangelgefühl, Fehler bei dem anderen immer stärker wahrzunehmen, also dadurch immer mehr zu kritisieren. Das ist ja meistens, finde ich, auch so ein Modus, wo man sehr wenig Ressourcen vielleicht hat, unter starker Anspannung steht und dann eher so austeilt. Also den anderen spüren lässt, ach, ich bin unzufrieden, das gefällt mir nicht. Ne, ich hätte mir gewünscht, das ist doch klar. Also viel Interpretation auch mit reinspringen. Und das finde ich mal schwierig, weil man selber das gar nicht so bewusst wahrnimmt, weil man sich ja immer selbst im Recht fühlt.
Hast du ein Beispiel für ein unausgesprochenes Bedürfnis, was später zum Kritisieren führt?
Ich finde zum Beispiel, ein Bedürfnis kann ja oder ist ja bei vielen auch Sauberkeit. Also Sauberkeit zum Beispiel im Haushalt oder Ordnung. Und wenn das Bedürfnis nicht gestillt wird und man das Gefühl hat, oh, ich mache hier alles oder ich muss hier ganz viel hinterherräumen, dass man dann anfängt, den anderen stark zu kritisieren. Also dann sowas wie, ja, kannst du bitte deine Schuhe da und da hinstellen oder was weiß ich, du kannst du mal jetzt dran denken, den Müll rauszubringen. Oder ich würde mich freuen, wenn du auch so ein bisschen guckst, was hier anliegt. Also man ist halt dann aus diesem Bedürfnis, dass der andere das nicht sieht oder nicht mithilft, fängt man halt an zu kritisieren in der Hoffnung, dass der andere da mitzieht, ne?
Geht ja ein Stück weit einher mit unausgesprochenen Erwartungen. Mhm. Ist ja eigentlich relativ ähnlich, weil ja häufig durch dieses Bedürfnis der Sauberkeit da ja auch eine Erwartung folgt an sich selbst, aber auch an den anderen, wie er sich verhält im Haushalt oder wie er Dinge säubert. Und im Grundsatz kann man sagen, geht dem ein generelles Kommunikationsproblem voraus. Also entweder spricht man gar nicht über diese Dinge oder nicht in der Tiefe oder wenn sich etwas verändert, bespricht man es nicht oder man hält es nicht für relevant, es zu besprechen. Man glaubt, es müsste für den anderen ja genauso sein. Also es gibt ganz viele Gründe und Glaubenssätze, warum man das nicht thematisiert oder auch zu sagen, na ja, ich kann ja nicht jetzt über jede Kleinigkeit sprechen und gucken, wie jetzt die Dusche gereinigt wird. Ich kann auch nicht über alles sprechen, dann bin ich ja nur noch am Sprechen. Mhm. Aber dabei sieht man gar nicht, dass in der Folge, wenn man nicht spricht, man immer wieder in Verletzungen gerät und man darüber streitet, dann hätte man es einmal sauber besprochen, wie beide sich das vorstellen, einen stimmigen Kompromiss gefunden, hätte man ganz viele ungute Gefühle und Streitigkeiten in der Zukunft sparen können.
Ich erinnere mich noch an eine Phase, da war unser Sohn noch ganz, ganz klein und ich unter akuten Schlafmangel. Und da weiß ich noch, dass ich auch viel kritisiert habe, weil ich gemerkt habe, dass meine Zündschnur einfach auch sehr kurz war durch den Schlafmangel. Und ich jede Sache, die irgendwie nicht gleich geklappt hat oder die schlecht abgesprochen war oder, die sich die so persönlich genommen habe. Und dass mir das super schwer gefallen ist, eine gute Kommunikation zu machen oder durchzuführen durch den Schlafmangel. Und dann konnte ich nachher auch eine Zeit lang nur noch die Sachen sehen, die nicht geklappt haben.
Jetzt müsstest du mir nur verraten, wann diese Phase aufgehört hat. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Jetzt schläft er gut und ich bin immer noch in der Phase. Genau, ja. Aber ich glaube, also bei mir hängt das wirklich ganz stark damit zusammen, auch jetzt, wenn ich noch so schlecht schlafe, wenn ich zu wenig Schlaf habe zum Beispiel, dass bei mir ein Bedürfnis, das auf jeden Fall immer gestillt werden muss, dann fällt mir das wirklich schwer, in eine gute Kommunikation zu gehen und nicht in Kritik.
Ist ja allgemein immer dann, wenn Stress da ist und man dünnhäutig wird, die Zündschnur kurz ist, man die Dinge nicht so einfach an sich abprallen lassen kann oder auch nicht so diesen Blickwinkel, die Ressourcen dazu sagen, kann es auch anders sein, was ist das Gute daran, Ja, und der meint es ja wahrscheinlich gar nicht böse mit mir. Wenn diese Möglichkeiten nicht da sind, dann gerät man halt schneller in so einen kritisierenden Modus. Und
naja, auch eigene Unzufriedenheit, finde ich, ne? Also wenn man selber unzufrieden ist, dann ist man ja eh schon frustriert, unzufrieden mit sich selbst. Und dann, ja, finde ich, spiegelt sich das ja auch schnell im Verhalten des Partners wieder. Also dass man da auch eher die negativen Aspekte sieht, ne?
Was eine weitere Ursache sein kann, ist so eine gewisse Unzuverlässigkeit, die man wahrgenommen hat und was dann in einem Kontrollieren mündet. Oder aber auch, wenn man eben nicht so den gleichen Wunsch hat, was, wenn wir das Thema Sauberkeit wieder nehmen, wie sauber es sein sollte und der andere sozusagen dadurch kontrolliert, weil er die Verantwortung nicht geteilt sieht, weil er sagt, naja, ich habe da einen höheren Anspruch, also muss ich nochmal schauen. Und derjenige, der kontrolliert wird, fühlt sich ganz häufig schon nur durch das Kontrollieren kritisiert.
Ja.
Also da muss gar nichts ausgesprochen werden. Einfach nur, wenn der andere in die Dusche guckt und guckt so ein bisschen kritisch, ob das wirklich alles gereinigt ist, dann fühlt sich der andere schon allein durch die Kontrolle kritisiert und nicht so im Vertrauen. Das ist auch was in Coachings häufiger vorkommt.
Ja, sehr häufig.
Und das ist natürlich selten das, was so in die Krise hineinführt. Also selten die Ursache für eine große Krise. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Baustein und ein Baustein, der im Alltagsleben immer störender, anstrengender, energieraubender wird, wenn bereits eine Krise sich anbahnt oder da ist.
Ja, vor allen Dingen, finde ich, führt ja dieses Kritisieren dazu, dass man immer weniger im Wir-Gefühl ist. Also oftmals ist ja auch so das Gefühl, dass einer dann sagt, ja, ich kann ja gar nichts mehr recht machen, dann mach das doch alleine. Oder jemand sagt, ja, dann mache ich das halt alles alleine. Und man dann aus dem Wir-Gefühl rausgeht. Und das ist ja häufig der Moment, finde ich, im Coaching, wo man immer wieder erlebt, wenn wir die Paare fragen, eine emotionale Verbundenheit, wann hat es aufgehört, wann ist das Wir-Gefühl weggegangen, dass dann eigentlich auch die Krise dann wirklich spätestens dann begonnen hat. Also wenn das Wir-Gefühl weggeht, dass die Leute sagen, ja, und dann ging es bergab.
Und ein weiterer großer Fehler ist nicht, sich abzudaten. Also irgendwann mal Erwartungen und Wünsche, Bedürfnisse vielleicht ausgesprochen zu haben, vielleicht auch eine Idee entwickelt zu haben oder vielleicht sogar, ohne es konkret zu thematisieren, so ein Feeling gefunden zu haben, wie man es gemeinsam haben möchte, so dieses Haushaltsthema, viele andere Themen, die es auch noch gibt. Und dann verändert sich was. So ein typischer Punkt ist ja eben, wenn Kinder dazukommen und man bespricht sich nicht neu. Ich erinnere mich da an unsere Wohnung, ne, bevor unser Sohn da war. Da war auch alles an seinem Platz, alles ordentlich. Und ja, wir haben versucht, so ein bisschen Hotel-Feeling fast schon herzustellen. Ne?
Damals, und ja.
Dann kam unser Sohn dazu und dann kam mal wieder jemand zu Besuch, der eine Zeit lang nicht da war und sagte, hey, in eurer Wohnung ist ja richtig Leben drin, ne, weil auf einmal so ein bisschen mehr Sachen rumlagen. Ne, einfach natürlich, weil dann dich da Spielzeug und da was und so weiter. Du kriegst nicht mehr alles an seinen Platz geräumt. Einerseits zeitlich nicht, andererseits macht es keinen Sinn, weil es in 5 Minuten wieder genauso aussieht. Ne, und dann kommt da so ein bisschen mehr Leben rein. Wenn du dann weiterhin versuchst, diesen Hotelstandard aufrechtzuerhalten, dann bist du ja wahnsinnig. Das heißt, es braucht ein Update. Man muss eben schauen, wie wollen wir jetzt mit dieser neuen Situation für uns umgehen? Was ist jetzt unser neuer Standard, wo können wir 5 Grade sein lassen, wo ist das jetzt völlig in Ordnung? Und das kann man einmal zusammen besprechen, das auf einen neuen Stand bringen und dann geht's wieder. Wenn man es nicht macht, und das machen viele Paare nicht, dann entsteht natürlich extremer Stress, weil man dann vielleicht noch Anforderungen hat oder alte Bedürfnisse und Wünsche im Kopf hat, die gar nicht mehr erfüllbar sind oder eben nur mit unfassbar viel Stress erfüllbar sind.
Ja, an die Phase erinnere ich mich noch sehr gut. Ich weiß noch damals, wie ich immer sehr schöne Weihnachtsdeko hatte, bevor unser Sohn auf die Welt kam. Und dann, nachdem er ungefähr ein Jahr alt war, 1,5 Jahre alt war, Weihnachten war und eine Freundin von uns zu mir kam und sagte, Mensch, Ina, also dieses Jahr Weihnachtsdeko ist irgendwie, es sieht so kahl aus. Und ich dachte, ja, von der habe ich mich jetzt verabschiedet. Bis auf dem Fußboden, das hätte ich niemals aufstellen können gerade. Und ja, das war für mich innerlich auch, irgendwie habe ich das so als Kritik schon wahrgenommen. Also, weil ich dachte so, oh, es ist auch, ich fand es auch mal selber so schön und jetzt geht das vor allem nicht mehr. Sie meinte, das ist ja überhaupt nicht böse. Aber diesen Modus, wie du sagst, dich so abzudaten und wieder neu raufzuschauen, ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man da so reinwachsen muss, dass man immer wieder auch dran denkt, ne? Weil das Leben dann ja weiterläuft und man, oder viele Menschen, und ich würde mich auf jeden Fall dazu zählen, haben einfach einen sehr hohen Anspruch an ihr Leben. Also an sich selbst auch, dass man immer denkt, so ja, das mache ich jetzt weiter, das ziehe ich jetzt so durch. Und dann aus, in eine Unzufriedenheit geraten, das wieder zurückspiegeln als Kritik vielleicht an andere Familienmitglieder. Und ich glaube, das ist wirklich eine Übungssache.
Ja. Das, beziehungsweise auch erstmal überhaupt eine Erkenntnissache, ja, dass man diese Erkenntnis hat, dass es immer wieder gebraucht wird, sich in diesen Punkten abzudaten, weil es eben ansonsten ausufert und man Ansprüchen nicht mehr genügt, Unzufriedenheit entsteht und am Ende das ein Baustein ist, der in eine Krise führt oder zumindest eine Krise verstärkt und das Alltagsleben eben auch dann sehr mühsam einfach macht und sehr energieraubend macht. Deswegen gibt es ja so viele Paare, die dann eigentlich nur noch am Funktionieren sind und ihren Alltag irgendwie versuchen zu meistern, aber gar nicht mehr so richtig im Lebendigsein drin sind und gar keine richtige Paarzeit, Familienzeit mehr haben, weil es eben nur noch darum geht, den Alltag bewältigt zu bekommen mit all den Anforderungen, die man ja meistens einfach nur an sich selbst gestellt hat. Also klar, einige sind unabdingbar, aber wiederum einige sind auch gut so möglich. Ich habe gerade ein paar im Coaching, da geht es auch sehr stark um Sauberkeit und Ordnung im Haushalt. Was sind so die Ansprüche von beiden, wie kann man denen gerecht werden? Und da geht es zum Beispiel auch um so Punkte, wie dass keine Kratzer ins Parkett kommen sollen und die Türen und die Türzargen, dass die nicht so abgerupst nachher aussehen und so weiter. Und da habe ich an Freunde gedacht und habe denen das erzählt, weil ich dachte, das haben die total schlau gelöst. Nämlich, die haben ein neues Haus gebaut und er sagte, ich habe hier mit Absicht die billigsten Türen und Türzargen reingebaut, die es gibt, weil wenn da die Kinder mit ihren Bobbycars reinballern, ist mir es ziemlich egal, denn die sind genauso ausgerichtet, dass ich die in 5 Jahren austausche und dann hole ich hochwertige. Aber die nächsten 5 Jahre ärgere ich mich da überhaupt nicht, weil wenn die reinballern, die haben nicht viel Geld gekostet, ich tausche die in 5 Jahren wieder aus. Das ist einkalkuliert.
Daran erinnere ich mich auch noch an die Aussage
das,
von dem
das
Kumpel.
Das ist eine sehr schlaue Idee, finde ich.
Ja, im Nachhinein
so,
vor allen Dingen.
So lease ich immer Autos. Mit dem Hintergrund, dass ich weiß, wenn du ein Auto leasst, wenn du es abgibst und du hast irgendeinen Kratzer reingemacht, dann musst du dafür halt zahlen. Und das ist quasi gleich innerlich, so wie in so einem Sparbeitrag ist das damit drin, dass man weiß, naja, wenn das Auto eine Summe pro Monat kostet, dann kannst du im Prinzip nochmal auf die 3 Jahre gerechnet vielleicht so 50 Euro draufpacken, dass du die Lackkratzer, die dann auf jeden Fall drin sein werden, mit drin sind. Und wie es dann ist, ne, ich knall auch ganz gerne mal mit den Felgen gegen den Bordstein, weil ich dann unachtsam bin und dann stürzt mich nicht so extrem, weil ich habe es ja eh einkalkuliert. Wenn es passieren würde, dass wir es mal schaffen, ein Auto abzugeben ohne Kratzer, dann hätte man natürlich einfach ein bisschen Guthaben sozusagen.
Ja.
Aber man ärgert sich einfach nicht mehr so, weil es ist ja etwas, was beinahe immer, ich glaube, ich habe kein Auto bisher gehabt, wo nicht irgendein Mensch mit dem Einkaufswagen reingeballert ist. Also nicht wir, sondern irgendein anderer.
Ja.
Das ist irgendwie bei jedem Auto bisher passiert. Und was soll man sich so unnötig drüber aufregen? Ich preise das mit ein und dann ist das erledigt, weil es passiert ja eh immer wieder und ich kann es nicht beeinflussen.
Aber die Sache mit dem Boden, da erinnere ich mich noch an jemand anderen aus unseren Freundes- und Bekanntenkreis.
Ja, den hast du eben zuerst gedacht.
Ja, an den habe ich als erstes gedacht, genau. Ja. Aber ich hatte auch so eine Beispiele schon im Coaching. Das ist auch etwas, was wahnsinnig Druck in der Partnerschaft macht. Weil das ein ständiges...
Auch für die Kinder.
Ja,
die Kinder haben ja auch dann ganz viel Druck, wenn es immer um jeden einzelnen Kratzer geht und macht dies nicht, macht das nicht. Man ist ja auch ständig am Eingreifen und regulieren dann.
Aber auch in der Partnerschaft, ne, weil ja immer wieder schon innerlich das Gefühl läuft, oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Oder derjenige sagt gleich schon wieder was. Also man ist ja schon sehr im vorhersehbaren Modus drinne. Und das macht einfach eine Unzufriedenheit im Alltag, ne? Also wenn man immer das Gefühl hat, man ist wie so ein Feuerlöscher, der jetzt aufpasst, dass da jetzt nicht gleich der nächste Kratzer passiert, ist das ja nicht gerade eine lockere Atmosphäre. Und davon oder so ähnliche Situationen gibt es in Partnerschaften sehr viel, finde ich, wo Menschen einfach Sachen mitbringen, die sie als sehr wichtig empfinden und sich nicht abstimmen und es dann so ein Ping-Pong-Spiel von Kritik gibt.
Wenn euch das betrifft und ihr gerne wissen möchtet, was die wahre Ursache hinter dem Kritisieren in eurer Beziehung ist, dann meldet euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch und wir schauen mal gemeinsam, was ist die Ursache, wie können wir das lösen, aber auch, wie ihr natürlich eine andere Art der Kommunikation lernt. Wie könnt ihr wertschätzender Feedback geben, so dass das beim anderen auch als Feedback und nicht als Vorwurf ankommt. Ne, da sind viele Komponenten drin, die da gebraucht werden. Dann können wir das gemeinsam mit euch erarbeiten. Lasst uns mal zu den Fragen kommen. So, heute eine Q&A-Podcast-Folge. Und die erste Frage ist, sollte ich meinem Partner sagen, wie sehr mich seine ständige Kritik verletzt?
Ja, definitiv immer. Weil wenn ich das nicht ausspreche, also wenn ich nicht sage, dass mich das verletzt, unterschiedliche Wahrnehmung, kann das sein, dass der andere immer wieder das sagt und dann bin ich ja immer wieder verletzt. Und das kann natürlich auch sein, dass derjenige in dem Moment, wenn er nicht weiß, dass mich das verletzt, weiterspricht und mich immer mehr ins Leid bringt. Das heißt, ich muss mein Wissen über meine verletzte Weise teilen, damit eine Veränderung möglich ist. Also immer aussprechen, damit man zusammen Lösungen finden kann, zusammen reflektieren kann, sich auf einen gleichen Wissensstand bringen kann, warum das eine Verletzung macht, damit man ja Veränderungen auch hervorbringen kann.
Ich habe genau diese Frage vorgestern im Coaching gehabt und mit der Sorge, wenn man es ausspricht, dann kann es ja passieren, dass man trotzdem keine Lösung findet. Und dass es dadurch schlimmer wird quasi, ne? Weil es jetzt ja offen auf dem Tisch ist.
Ach so.
Dann habe ich gesagt, naja, du musst das anders sehen. Der Konflikt ist ja schon da.
Ja.
Wenn du es nicht aussprichst, ist gesichert, dass er nicht gelöst wird und ist auch sehr, sehr sicher, dass er sich verschärfen wird.
Ja.
Weil diese Dinge, wie du sagtest, sich ja wiederholen. Das heißt, nur durch das Aussprechen hat man die Möglichkeit, das überhaupt gelöst zu bekommen.
Die Gefahr ist ja auch, wenn man nicht ausspricht, was einen verletzt, dann entsteht meistens ja auch so ein Berg an Verletzungen. Weil die Verletzung ist ja nicht weg, nur weil man sie nicht ausspricht, sondern man sammelt dann an. Dann wird der Berg immer größer von den Verletzungen und die Problematik ist dann, dass man nachher so verletzt ist, dass die Stimmung irgendwann so gereizt ist, man sich so sehr zurückzieht, dass man kein Wir-Gefühl mehr hat, dass man gar keinen Ansatzpunkt mehr weiß, weil man schon so tief dann in der Krise drin ist, wie man da wieder rauskommen kann, wo man ansetzen kann.
Naja, und am Anfang, wenn mich etwas erstmal nur stört oder anfängt, so leicht zu verletzen, dann kann ich das noch relativ entspannt normalerweise aussprechen. Habe ich einen riesen Berg vor mir und lange gewartet, dann posaune ich es meistens mit Druck heraus.
Ja.
Und wenn ich es mit Druck raushaue, dann bekomme ich meistens Gegendruck. Auf jeden Fall ist dann die Chance, das noch wertschätzend harmonisch zu lösen, deutlich geringer.
Das ist ja der wunderbare Rundumschlag, ne?
Ja.
Wenn denn beim Streit, wo es um eine Kleinigkeit geht, vor einmal so mega viele Sachen aus der Vergangenheit hervorploppen und aufgewärmt werden, herrlich.
Lass uns zur zweiten Frage kommen.
Genau, die zweite Frage. Wie kann ich mit der ständigen Kritik umgehen?
Mündet eigentlich im gleichen Ergebnis, finde ich, wie die erste Frage. Also seine eigenen Gefühle erstmal reflektieren. Was macht das mit mir? Wenn ich kritisiert werde, verletzt mich das, stört mich das? Also bin ich noch im Bereich des Feedbackgebens, weil es mich nur stört und kann sagen, hey, das macht in mir ein Gefühl, das stört mich. Dann kann ich einen Wunsch äußern, könntest du mich in dem und dem Punkt nicht mehr so häufig kritisieren? Lass uns dann gemeinsam einen Weg finden. Wie können wir diesen Punkt anders gemeinsam lösen, dass gar keine Kritik mehr notwendig ist? Anders ist das, wenn ich mich richtig verletzt fühle und eine Verletzung lösen muss, dann spreche ich auch mein Gefühl aus. Aber dann geht es wirklich darum, dass der andere Verantwortung fürs Gefühl übernimmt, sich entschuldigt, man das Gefühl gemeinsam verarbeitet und dann eine Lösung findet, wie eben dieses Verhalten nicht mehr auftreten kann. Und dann muss man wahrscheinlich an den Punkt gehen, wann war es mal gut, ne, muss noch weiter zurückgehen, weil sehr wahrscheinlich, wenn es ausgesprochen wird und schon eine Verletzung ist, schon eine ganze Zeit lang normalerweise gesammelt hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man schon irgendwie auf dem Berg ist, beim Anstieg des Berges. Also irgendwie wird da schon einiges wahrscheinlich aufgetreten sein. Deswegen müsste man zurückgehen und schauen, wann war es mal gut und findet dann auch die eigentliche Ursache für das ständige Kritisieren.
Du sagtest gerade einen Wunsch äußern. Da ploppt bei mir immer sofort auf, dieses Typische, was wir auch im Kennenlerngespräch immer haben, ich kann ja nicht mal mehr sagen, was ich denke, der andere oder die andere sieht das sofort als Vorwurf. Also wenn ich dann zum anderen hingehe und sage, du, ich wünsche mir von dir, dass du mich mehr ständig kritisierst oder dass du wertschätzender mit mir sprichst, dass der andere sofort blockt und sagt so, ja, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Also, und das ist manchmal gar nicht mehr möglich, ist Wünsche zu äußern. Was ja denn daran liegt, dass das Fundament schon so bröckelig ist, also man schon so tief in den Verletzungen drin ist. Das ist so ein Anzeichen dafür, finde ich immer, wenn man keine Wünsche mehr äußern kann und das als Vorwurf nur noch rüberkommt, dass es eigentlich so ein Moment ist, wo man sagen sollte, okay, wenn das schon zwischen uns gar nicht mehr möglich ist, sollten wir nochmal auf so das Gesamtsystem schauen. Wo stehen wir gerade als Paar?
Dass das so andere Bereiche damit hineinfließen und dafür sorgen, dass das nicht mehr so geht. Ja, dann ist man auf dem Berg schon irgendwo drauf, ne?
Ja.
Schon sehr weit oben vielleicht, wenn das nicht mehr geht. Aber das hat man ja schon so im Gefühl, ob das überhaupt noch möglich ist.
Ja, manchmal ist man ja so motiviert, dass man das irgendwo liest und denkt, ja, okay, ich muss schön in Ich-Perspektive sprechen, mal einen Wunsch äußern. Das steht da so in dem Buch, das hört sich sehr gut an und geht da motiviert zu dem anderen hin und ist dann enttäuscht und denkt so.
Kann man ja auch probieren, aber wenn man dann merkt, dass das nicht ankommt und nicht geht, sondern der andere da einen Vorwurf führt, dann weiß man, alles klar, das Fundament zwischen uns passt nicht. Wir müssen da erstmal Verletzungen lösen, bevor wir da hinkommen können. Das ist ja bei ganz vielen Dingen, die man auch in der Persönlichkeitsentwicklung liest und hört, dass man eigentlich dafür immer erstmal das stabile Fundament braucht, dann funktionieren die ganzen Dinge. Also Affirmation ist auch ein gutes Beispiel. Funktioniert dann besonders gut, wenn du zu dem Thema keine Systemgesetzverletzung hast. Dann kannst du damit was verändern. Jetzt kann es ja sein, dass ich das Gefühl habe, ich werde von meinem Partner sehr häufig kritisiert und ich möchte ihm oder ihr dabei helfen, diese ständige Kritik abzulegen und weniger zu kritisieren, weil mich das vielleicht auch selber belastet oder die Beziehung belastet. Wie könnte ich da meinem Partner, meiner Partnerin helfen, weniger zu kritisieren?
Gehen wir mal davon aus, dass eine Kommunikation zwischen den beiden noch möglich ist und es sozusagen nicht in der Konfliktspirale schon gemündet ist, dann wäre ja ein Schritt, sich mal zusammenzusetzen in Ruhe. Wichtig wäre dann, dass man mal versucht, den Blickwinkel des jeweils anderen einzunehmen, dass man zusammen reflektiert und schaut, welche Dynamik ist entstanden, dass beide das vielleicht als kritisieren empfinden oder jedenfalls einer als kritisieren empfindet und was man tun kann, damit man sich nicht mehr so persönlich angegriffen fühlt. Also ich würde da mal auf alle Bedürfnisse schauen, sind die Bedürfnisse von beiden Personen klar, sind die gedeckt, ist jemand im Mangelgefühl, also aus welchem Gefühl wird das ausgesprochen und eventuell denn, wie du sagtest, Verletzungen auflösen, das wäre ein möglicher Schritt. Aber auf jeden Fall ins Gespräch gehen und sich mal austauschen darüber, ob der andere das vielleicht auch so wahrnimmt, kann ja auch sein, dass man da eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung hat. Der eine sagt, ja, ist mir auch aufgefallen, dass ich öfters mal kritisiere, aber ich meine das ja nur gut. Ich würde das jetzt nicht sagen, dass es so schlimm ist. Und die andere Person sagt, ja, ich fühle mich da dauernd gemaßregelt.
Ja, da sind wir auch schon bei der vierten Frage angekommen.
Echt? Achso.
Ja, da können wir dann direkt einsetzen.
Wie kann ich lernen, die ständige Kritik meines Partners oder meiner Partnerin nicht persönlich zu nehmen?
Da gibt es jetzt zwei größere Punkte. Das eine ist die Frage, wie wird die Kritik kommuniziert? Also wird das wirklich auf Verhaltensebene kommuniziert oder auf der Identitätsebene? Das heißt, macht der andere sprachlich richtig? Da müsste man dahin schauen. Aber wenn das sprachlich richtig erfolgt und derjenige gibt mir wirklich auf Verhaltensebene ein Feedback, ohne auf meine Identitätsebene zu gehen und ich mache das innerlich aber selbst, dann wird das ein Thema in mir sein, wo ich mal schauen muss in der Selbstreflexion, warum mache ich das? Warum nehme ich das gleich persönlich? Und fühle mich in meinem Charakter kritisiert und nicht nur in meinem Verhalten. Das ist auch immer eine typische Frage. Na ja, ich will doch nicht meinen Partner verändern. Nee, will man nicht auf Identitätsebene. Aber es ist durchaus in Ordnung, wenn beide ihr Verhalten so anpassen, dass es den anderen nicht mehr belastet. Dadurch werde ich kein anderer Mensch. Also wenn ich mein Glas, statt auf die Spüle zu stellen, in den Geschirrspüler räume, bin ich kein anderer Mensch. Ich bleibe der gleiche Typ. Ich verändere nur mein Verhalten so, dass es meine Mitmenschen nicht mehr stört.
Ja, das erinnert mich gerade an ein Coaching diese Woche, wo es auch darum ging, dass ja es für die eine Seite ganz schwer war, damit klarzukommen, dass die andere Person sich sehr stark schnell persönlich angegriffen fühlt. Also dass Streitigkeiten, wo es zum Beispiel um das Thema Zurückweisung geht, wo jemand sich sehr persönlich angegriffen fühlt und sich im Ausschluss fühlt, dass das gleich sofort explodiert. Und die Reaktion für die andere Person so stark ist, wo man sagt, ich kann dich nicht verstehen, ne? Oftmals ja auch mit so einem Fluchtmodus, ne? Also, dass der andere so eine Fluchtreaktion zeigt und sagt, oh, ich hau jetzt hier ab, ne? Ich hab genug, sich ins Auto setzt und wegfährt. Man sagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso kommt das auf persönlicher Ebene so stark rüber? Und da natürlich auch ganz klar bei dem Paar jetzt gewesen, dass eine Seite persönliche Themen aus der Vergangenheit mitbringt, also Verletzungen von anderen Personen aus der Kindheit und Jugend, wo es um starke Zurückweisung ging, wo es darum ging, ja, nicht aufmerksam zu sein, wo man sich schnell nicht wertgeschätzt fühlt. Und wenn das dann nochmal in der Partnerschaft passiert, da diese ganze Energie aus diesen Vorverletzungen mitkommt, weil man sofort wieder auf dieser Identitätsebene ist, wie man als Kind, als Jugendlicher war, und dann explodiert es. Das heißt, es kann auch einfach etwas sein, wo man selber gar nicht der Hauptverursacher ist, sondern andere Leute aus der Vergangenheit und deswegen Kritik gleich so persönlich genommen wird.
Findet man auch ganz schnell heraus, indem man sich fragt, wann war es mal gut? Und wenn man sagt, in der Beziehung noch nie.
Ja.
Also ich habe schon immer in der Beziehung Kritik sehr persönlich aufgefasst. Dann weiß man, okay, das ist kein Thema, was innerhalb der Beziehung entstanden ist, sondern was derjenige mit hineingebracht hat.
Und das ist natürlich auch dann ganz schwierig innerhalb der Beziehung zu lösen, weil ja die andere Person dann sagt, was soll ich denn machen? Ich trigger die Person ja dauernd auch unbewusst an. Das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja gar nicht den anderen ins Leid bringen. Aber ich habe das Gefühl, ich mag gar nichts mehr sagen, weil dann explodiert das, weil dann wieder vor allem ein persönlicher Angriff da ist durch die Kritik. Und dann ist es natürlich wichtig, dass der andere erstmal seine Themen angeht, bevor man dann als Paar wieder zusammenarbeitet. Ne?
Das wäre dann ein Punkt, wo es ins Einzelcoaching geht. Genau. Was ja häufig bei uns vorkommt, dass wir die Prägungen aus der Vergangenheit, die man mit in die Beziehung bringt, die sich für einen selbst oder für die Beziehung als hinderlich anfühlen, dass wir die erstmal lösen. Denn ganz häufig ist das der Fall, dass diese Prägungen eine Ursache sind für eine spätere Beziehungskrise. Sollte euch das also betreffen und ihr merkt, dass ihr solche Prägungen mitgebracht habt und dadurch aus dem Kritisieren oder euch nicht genug fühlen, gar nicht herauskommt, dass es euch schwerfällt, eure Bedürfnisse oder Wünsche zu äußern, vielleicht sogar schwerfällt, diese überhaupt wahrzunehmen und zu reflektieren, dann meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Das sind genau die Themen, die wir tagtäglich in Coachings mit unseren Paaren lösen. Ansonsten hoffen wir, ihr hattet eine angenehme Podcast-Folge, habt einige Impulse für euch mitnehmen können und wir hören uns oder sehen uns in der nächsten Folge dann wieder.
Bis dann.